Verlag CH Beck. Die Leseprobe.
Linda Maria Koldau. Titanic. Das Schiff, der Untergang, die Legenden. Die Titanic war nicht einzigartig. Sie war ein kleines Puzzleteil im harten Wettbewerb der Transatlantiklinien, die in den Jahrzehnten um 1900 zentrale Bedeutung für den internationalen Güter- und Personenverkehr besaßen. Im frühen 20. Jahrhundert standen englische, amerikanische, deutsche und französische Reedereien im Konkurrenzkampf um Passagiere und Fracht. Die White Star Line, der die Titanic und ihre Schwesterschiffe gehörten, war eigentlich keine Reederei, sondern das Markenzeichen der Oceanic Steam Navigation Company. Diese Gesellschaft wurde 1896 von dem Reeder Thomas Ismay mit Sitz in Liverpool gegründet. Darum wurde als Heimathafen der White Star Schiffe stets Liverpool angegeben, auch wenn sie dort nie vor Anker lagen. Von Anbeginn ging Ismay eine enge Zusammenarbeit mit der Werft Harland & Wolff im nordirischen Belfast ein, die später auch die Titanic baute. 1899 übernahm Ismays Sohn Joseph Bruce die Leitung der Reederei. 1901 akzeptierte Bruce Ismay das verlockende Angebot des amerikanischen Bankiers und Eisenbahnmagnaten John Pierpont Morgan, die Oceanic Steam Navigation Company und somit die White Star Line für eine gehörige Summe in Morgans Firmentrust zu integrieren. Morgan betrieb eine gezielte Monopolisierung des Eisenbahn- und Schiffsverkehrs. Sein Ziel war es, das von ihm dominierte nordamerikanische Eisenbahnnetz durch die Übernahme aller wichtigen Reedereien mit dem Schiffsliniendienst zwischen Nordamerika und Europa zu verbinden. 1901-1902 gelang es ihm, zusätzlich zu den Reedereien, die sich bereits in seinem Besitz befanden, die amerikanischen Reedereien Atlantic Transport Line und International Navigation Company sowie die englischen Reedereien Leland Line, vor allem Frachtverkehr, White Star Line, Personenverkehr und Dominion Line, Fracht- und Personenverkehr, aufzukaufen. Unter seinem Vorsitz wurden die Reedereien in der Holdinggesellschaft International Mercantile Marine Company IMM zusammengefasst. Bruce Ismay behielt innerhalb dieses Trusts den Vorsitz seiner Reederei und wurde zudem General Manager der IMM. Für die Titanic und ihre Schwesterschiffe galt somit der komplizierte Sachverhalt, dass sie als Schiffe eines britischen Unternehmens in England registriert waren, dass sie eigentlich aber einem amerikanischen Trust gehörten, der über das Kapital der White Star Line verfügte. Da die Titanic jedoch entsprechend ihrer Registrierung unter britischer Flagge fuhr und ihre Führungsoffiziere sämtlich Engländer waren, wird sie in der Öffentlichkeit bis heute als englisches Schiff betrachtet. J.P. Morgans Versuch, die gesamte Atlantikschifffahrt zu monopolisieren, misslang. Zwar trafen die beiden großen deutschen Reedereien, die Hamburg-Amerika-Linie und der norddeutsche Lloyd, ein 10-Jahres-Abkommen mit Morgans Trust. Die erfolgreiche britische Cunard Line jedoch wehrte sich vehement gegen Morgans Kaufangebote. Um der Morganisierung des Atlantiks entgegenzuwirken, übte Cunard Präsident Druck auf das britische Parlament aus, das der Reederei schließlich ein umfassendes Darlehen und zusätzliche Subventionen gewährte, um einen unabhängigen britischen Personen- und Postverkehr über den Atlantik zu sichern. Diese Unterstützung finanzierte den Bau zweier neuer Schiffe, der RMS Lusitania und der RMS Mauretania, die 1907 ihre Jungfernreise antraten. RMS steht für Royal Mail Ship und zeigt an, dass die Schiffe, wie später auch die Titanic, Post der britischen Royal Mail beförderten. Beide Schiffe waren der Konkurrenz ein Stachel im Fleisch. 1907 waren die Lusitania und die Mauretania nicht nur die größten Schiffe des Atlantikverkehrs, sondern vor allem auch die schnellsten. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 26 Knoten, 48 Stundenkilometern, konnten sie Geschäftsleute, Vergnügungsreisende und Auswanderer in weniger als 5 Tagen über den Atlantik bringen. Damit standen sie im erbittert ausgefochtenen Kampf um das blaue Band, seit den 1860er Jahren die internationale Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung, ganz vorne. Und das insgesamt 22 Jahre lang. Dem Präsidenten der White Star Line war klar, dass er dem Geschwindigkeitsrekord der beiden Cunard-Schiffe nichts entgegensetzen konnte. Stattdessen verfolgte Bruce Ismay eine andere Strategie. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Werft Harland & Wolff, Lord William James Peary, entwarf er im Frühjahr des Jahres 1907, also wenige Monate nach dem Stapellauf der beiden Cunard-Konkurrenzschiffe, den Plan einer neuen Klasse von Passagierschiffen. Die 3 Schiffe der Olympic-Klasse sollten für die Überfahrt nur wenig länger brauchen, dafür aber einen bislang unerreichten Luxus bieten, um so die zahlungskräftigen amerikanischen Kunden anzulocken. Geschäftsreisende und vor allem die reiche und neureiche High Society, die ständig zwischen den USA und Europa pendelte und die Schiffsreise als gesellschaftliches Ereignis nutzte. Beeindruckende Größe, atemberaubender Luxus, erheblich größerer Fahrkomfort, die geringere Geschwindigkeit und die größeren Maße des Schiffs sorgten für eine ruhigere Lage in der See. Dazu, und das war ein zentraler Punkt im Wettbewerb, ein regulärer wöchentlicher Fahrplan. Diese Kriterien sollten die Passagiere der ersten Klasse anziehen. Noch wichtiger aber, wenn auch diskret verschwiegen, waren für die White Star Line die Passagiere 3. Klasse. Die Titanic und ihre beiden Schwestern waren, ebenso wie die Cunard-Dampfer, Auswandererschiffe. Gemäß den Regulierungen des British Board of Trade, des Handelsministeriums, wurde jedes Schiff, das einen britischen Hafen mit mehr als 50 Passagieren in der 3. Klasse verließ, als Auswandererschiff registriert. Und hier lag auch das wesentliche wirtschaftliche Interesse der White Star Line. Nach außen wurde natürlich der Luxus der 1. Klasse hervorgehoben, tatsächlich aber machten die großen Reedereien ihren Gewinn mit den Abertausenden von Auswanderern, die Europa mit dem Ziel USA verließen. Der Wettbewerb galt primär dieser unterprivilegierten Klasse, die gerade dank des Wettbewerbs durchaus die Möglichkeit hatte, das Schiff nach Preis und Unterbringung zu wählen. Auch deshalb war die Größe so entscheidend. Die Titanic konnte rund 1030 Passagiere 1. Klasse, 510 2. Klasse und 1020 3. Klasse unterbringen. Insgesamt also über 2500 Passagiere pro Fahrt. Hinzu kam der Raum für bis zu 945 Besatzungsmitglieder. Gleichzeitig war dieser Aspekt wiederum attraktiv für die Reisenden. Größe beeindruckt und vermittelt das Gefühl von Sicherheit. Sie ermöglicht komfortablere Lösungen für Unterbringung und Aufenthaltsräume und reduziert die Empfindlichkeit des Schiffs für den Seegang. 1907 faszinierten die Mauretania und die Lusitania mit ihren über 30.000 Bruttoregistertonnen die Öffentlichkeit. Ihnen wollte Ismay mit seiner Olympic-Klasse etwas entgegensetzen, das jenseits aller Diskussion stand. Deswegen das Konzept 3er Schiffe mit jeweils 45.000 Bruttoregistertonnen. Die Konkurrenten der Cunard-Linie sollten angesichts dieser Schiffe wie Zwerge aussehen. Dass die White Star Line keine Chance hatte, den Geschwindigkeitsrekord der beiden Kanadier zu brechen, war durchaus kein Nachteil. Hohe Geschwindigkeit bedeutet hohe Kosten durch hohen Energieverbrauch. Ismay hatte seit seiner Übernahme der White Star Line im Jahre 1899 eine Firmenpolitik durchgesetzt, in der Größe und Komfort, nicht aber Geschwindigkeit an erster Stelle standen, um so einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb der Linienschiffe zu garantieren. Die Atlantiküberfahrt mochte dadurch 1,5 Tage länger dauern. Wenn dies aber in einem Luxushotel bzw. in ungewöhnlich komfortabler Ausstattung der 3. Klasse geschah und wenn weder starke Motorenvibrationen noch das ewige Geschaukel an den Nerven zerrten, so nahmen sowohl die zahlungskräftigen Passagiere der 1. Klasse als auch die Auswanderer diese etwas längere Reise gerne in Kauf.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.